ARD. Johannes Volkmann hat in seinem Leben schon viele Handys platt gemacht.
Ich würde nie mit Privatgeräten in bestimmte Länder einreisen, also China gehört dazu, einfach weil das Risiko des Datenabgriffs sehr, sehr hoch ist, sondern würde nach den Empfehlungen, die auch unsere Dienste uns geben, mit einem Burnerphone dorthin fahren.
Einem was?
Mit einem sogenannten Burnerphone, also übersetzt, ich würde mit einem Einweg-Handy dorthin fahren, quasi also einem Handy, das danach auch weggeworfen werden kann.
Auch wenn ich es anders nenne, so mache ich das auch. Es könnte sein, dass mein Handy angezapft wird, dass die Behörden dort nachschauen, was habe ich auf meinem Handy. Wenn ich nach China reise, dann mit einem Handy, das ich auch nur da verwende. Niemals zu Hause in Deutschland. Johannes Volkmann ist Politiker, 28 Jahre, aus dem hessischen Wetzlar und seit Anfang 2025 für die CDU Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Meine Einschätzung? Johannes Volkmann wird mitentscheiden, wie der Kurs der deutschen China-Politik in den nächsten Jahren aussieht. Mit ihm wollen wir darüber reden. Was bedeutet Huawei für uns in Deutschland? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ich bin Astrid Freieisen. Und das ist China Games, das Imperium Huawei. Das ist Folge 4. Was macht Deutschland? Anfang Juni 2025. Ich treffe Johannes Volkmann in seinem neuen Büro im Bundestag in Berlin.
So. Hallo, Herr Volkmann.
Herzlichen Dank.
Sie sind noch im Umzug, ja?
Das ist richtig.
Genau. Aus China haben Sie hier keine Erinnerungsstücke stehen,
noch
oder?
Noch nicht, aber ich werde auch, also hier das Bücherregal ist jetzt leer, das war, weil es wird bald gestrichen.
Ja.
Da sind eine Reihe von Büchern, die auch einen China-Bezug haben und ich habe daheim relativ viel an Bildern und ähnlichem.
China ist für Johannes Volkmann total wichtig. Er hat Wirtschaftswissenschaften in Friedrichshafen studiert. Seine Uni hat Partnerschaften in der Volksrepublik und so konnte er das Land von innen kennenlernen. An zwei sehr, sehr guten Unis, man kann schon sagen Elite-Unis. Der Tongji in Shanghai und der Beida in Peking.
Und das hat mich nicht mehr losgelassen.
2016 und 2017 war das. Zwei Semester in China für Johannes Volkmann. Für ihn lang genug, um Chinesisch zu lernen.
Ob ich jetzt mein Ölwechsel auf Chinesisch hätte machen können im Auto, das glaube ich eher nicht. Aber man hatte so einen ganz guten Alltagswortschatz.
Johannes Volkmann war angefixt. Nach Wirtschaftsstudium und China-Jahr geht er nach Oxford und macht seinen Master in Contemporary Chinese Studies. Seinen Namen habe ich immer wieder gehört bei Sinologen und anderen in Deutschland, die sich beruflich viel mit China beschäftigen. Ein junger Bundestagsabgeordneter, der sich so gut auskennt in diesem so wichtigen Land für die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik, das ist total selten im Bundestag für einen normalen Abgeordneten. Wobei normaler Abgeordneter, so ganz stimmt das nicht bei Johannes Volkmann.
Ich hätte noch eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie die beantworten wollen, weil Sie werden ja immer nach Ihrem Großvater gefragt. Ja, ich sehe schon, Sie denken, oh nein, kommt das auch noch?
Johannes Volkmann ist der Enkel von Helmut Kohl. Dem Helmut Kohl. 16 Jahre Bundeskanzler, Kanzler der Einheit, 25 Jahre lang CDU-Parteivorsitzender. Das sind große Fußstapfen.
Es kommt deswegen, weil natürlich Ihr Großvater mit China auch einiges zu tun hatte, gerade was die deutsche Industrie angeht. Hat das für Sie jemals eine Rolle gespielt, beziehungsweise hat er Ihnen da mal was davon erzählt?
Johannes Volkmann schaut mich lange schweigend an, bevor er mir antwortet.
Nein. Also, die einfach ganz kurz gefasst. Ich habe viele schöne, sehr auch kindheitsgeprägte private Erinnerungen an meinen Großvater. Aber über China, über Ostasien habe ich mich mit ihm nie unterhalten.
Die Botschaft ist angekommen. Johannes Volkmann will als Politiker sein Ding machen. Und natürlich muss das nerven, ständig nach seinem Opa gefragt zu werden. Aber Helmut Kohl, der war nun mal der Kanzler, der in den 80er Jahren die ersten großen Wirtschaftsverträge mit China unterzeichnet hat. Das hat dafür gesorgt, dass die Beziehungen der beiden Länder überhaupt in Schwung kamen. Dass letzten Endes China lange Jahre unser wichtigster Handelspartner war.
Meine Stiefmutter ist koreanischstämmig und dadurch kommt so eine Affinität zu Ostasien.
Affinität, sagt er. Ich sage, es ist eins seiner ganz großen Themen, das auch für Deutschland sehr bedeutend ist.
Sie können sagen, dass ich einer derjenigen bin in der Fraktion, die sich mit dem Thema China auseinandersetzen, ja.
Johannes Volkmann ist da lieber vorsichtig. Mehr will er über diese Rolle in der CDU-Fraktion und auch über seine Mitarbeit in der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag noch nicht sagen. Höchstens, er sei einer von zwei China-Experten der Fraktion. Ja, es geht ja gerade erst los für ihn in Berlin, als frisch gewählter Abgeordneter. Aber ich lehne mich schon mal aus dem Fenster. Johannes Volkmann wird bei der China-Politik Deutschlands in Zukunft an wichtiger Stelle mitreden und damit auch den Kurs in Sachen Huawei mitbestimmen. Deshalb will ich zuerst von ihm wissen, wie steht er zu dem Land, in dem er ein Jahr lang gelebt hat? Wie hat er das Leben in China und die Politik dort wahrgenommen? Beginnen wir also von vorn. 2016, als Johannes Volkmann in Shanghai ankommt, in einer völlig anderen Welt.
Für mich bestand der Kulturschock, den Unterschied zu sehen im Tempo zwischen den Ländern. In China gab es so eine ganz starke Boom-and-Bust-Kultur. Also innerhalb von wenigen Monaten sind Geschäfte neu entstanden, sind auch viele wieder geschlossen, aber andere wieder neu entstanden.
Da haben wir es wieder, China Speed. Für jeden beeindruckend, der aus Deutschland kommt. Einmal, wenn man die Geschwindigkeit in China miterlebt und dann nochmal, wenn man zurück in Deutschland den direkten Vergleich hat.
Ich bin nach Hause gekommen nach dem Jahr und hatte das Gefühl, es hat sich eigentlich gar nichts verändert.
Oh ja, auch das Gefühl kenne ich. Speziell als ich ARD-Korrespondentin in Shanghai war. Wenn wir mal heimkamen während unserer Jahre in China, da hat mein Mann immer dasselbe gesagt beim Reinfahren in unsere Heimatstadt. Oh, kaum bist du mal 500 Jahre weg und schon erkennst du Würzburg nicht wieder. Es war unser Running Gag zum Thema, wir in Deutschland, wir sind ein bisschen träge geworden. Als ich in China studiert habe in den 90ern, da gab es selbst im Wohnheim unserer Lehrer nur ein einziges Telefon. Als Johannes Volkmann rund 25 Jahre später nach China kommt, ist es schon das Land mit den meisten Handynutzern der Welt.
Was mich damals schon beeindruckt hat, ist, wie digital affin die Chinesen sind. Ich habe dann gerade in meinem zweiten Semester in Peking nur mit WeChat Pay oder Alipay bezahlt und eigentlich gar kein Bargeld mehr gehabt.
Alipay kann man ein bisschen vergleichen mit Amazon, nur dass Alipay größer ist. Und bei WeChat ist es ähnlich wie bei WhatsApp. Aber der Vergleich hinkt. Denn WeChat ist viel wichtiger als WhatsApp bei uns. Ich kenne niemanden in China, der WeChat nicht nutzt. Weil ohne diese App das tägliche Leben eigentlich gar nicht funktioniert.
WeChat als integriertes Plattformsystem ist ja deutlich vielseitiger als die meisten Apps, die wir aus Deutschland kennen. Das war ja von Pizza-Bestellservice über Nachrichtendienst bis hin zu Bankaccount mit allen Anlagemöglichkeiten, alles in einer Funktion integriert. Und das muss ich sagen, das hat mir damals schon einen Eindruck hinterlassen. Das hat mich beeindruckt, ja.
Ein Huawei-Handy hatte er übrigens nie. Aber die Firma, die ist ihm in Shanghai und Peking natürlich schon als Student aufgefallen.
Also sehr viele Chinesen haben Handys von Huawei. Ich glaube, ähnlich präsent im Alltag, wie deutsche Automarken in Deutschland im Alltag präsent sind.
Johannes Volkmann ist also fasziniert von dem Land, in dem er studiert. Es ist auch die Art, wie sich junge Chinesen ausprobieren dürfen.
An meiner Universität in Shanghai gab es ein Gründerzentrum. Und in diesem Gründerzentrum waren eine dreistellige Zahl, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber es waren definitiv weit über 100 Unternehmen, die dort innerhalb eines Semesters neu gegründet wurden. Das war so ein Interesse an einfach an Aufbruch und eine Stimmung, die ich von deutschen Universitäten in dieser Form nicht gekannt habe.
Eine total bewegliche Start-up-Szene, ein sehr digitaler Alltag, das ist das eine. Aber er ist ja ein sehr politischer Mensch. Gibt es da also noch eine andere Ebene, die er mit Chinesen erlebt? Johannes Volkmann lebt in China in WGs. Zuerst mit anderen Studenten aus dem Ausland.
In meinem zweiten Auslandssemester habe ich dann aber auch das Privileg gehabt, mit Chinesen zusammen in der Wohngemeinschaft zu wohnen. Und dadurch ist der Austausch dann auch noch mal deutlich enger geworden.
Diese WG, die ist im 20. Stock eines Hochhauses. Das ist schon ein bisschen was anderes als daheim in Wetzlar. Ich habe Johannes Volkmann dann auch gefragt, über was man in so einer WG gesprochen hat mit Chinesen.
Ich glaube, über ganz vieles und am wenigsten über Politik.
Auch zu meiner Zeit kamen sehr selten Gespräche über Politik mit Chinesen auf. Warum eigentlich? Irgendwie instinktiv wollten wir mögliche Konfliktthemen vermeiden. Es ist manchmal einfacher, miteinander umzugehen, wenn man nicht alle Überzeugungen des anderen kennt. Und wenn Johannes Volkmann damals das heikle Thema anspricht, dann hört er sowas.
Also ich hatte immer den Eindruck, das hatte mir ein Kommilitone auch mal so schön geschildert, Politik ist wie das Wetter. Man kann sich anpassen und wenn es regnet, schrei ich nicht den Himmel an, sondern zieh mir eine Jacke über.
Was meint der Kommilitone von Johannes Volkmann damit? Ich würde es so interpretieren. Du kannst nichts dran ändern, also lebe damit, so gut es geht. Mei Banfa, nichts zu machen, sagen viele Chinesen, wenn es um Politik geht. Es gibt da ein Jahr, seitdem sind die Chinesen besonders vorsichtig geworden. 2012. In dem Jahr kommt ein neuer Staats- und Parteichef an die Macht. Xi Jinping. Der zieht die Zügel politisch immer mehr an. Das spürt auch der Student Johannes Volkmann.
Das Startup-Ökosystem in China hat sich seither drastisch verändert. Es gibt jetzt ja enorme Restriktionen und die Zahl der Gründungen ist wieder erheblich zurückgegangen. Das hat auch etwas mit dem Anstieg politischer Kontrolle über das Wirtschaftsleben in China zu tun.
Darüber klagen viele ausländische Firmen in China. Seit einigen Jahren steht die nationale Sicherheit dort über allem. Der Staat greift deshalb stärker ein ins Wirtschaftsleben. Er plant und steuert Industrien mehr, als das in den Jahrzehnten zuvor der Fall war. Und selbst in ausländischen Firmen müssen Einheiten der kommunistischen Partei gegründet werden. Und es betrifft nicht nur die Wirtschaft. Als Johannes Volkmann im Februar 2017 über den Campus läuft, da passiert etwas, an das erinnert er sich bis heute. Er läuft damals in Richtung Kantine. Dabei kommt er an einem der vielen Aushängekästen auf dem Campus vorbei. Und da hängt ein Comic.
Meine Schriftzeichen waren damals noch nicht besonders gut. Und ich glaube, es war ein Kommilitone, der das für mich übersetzt hat.
Der Kommilitone kommt zwar auch aus dem Ausland, kann aber schon besser Chinesisch. Er übersetzt also, Bild für Bild.
Mit so einem halb ungläubigen Lachen.
Auf diesen Bildern sieht man eine Chinesin, die sich mit einem jungen Mann unterhält. Dieser Mann ist kein Chinese, sondern sieht westlich aus. Und diese beiden fangen eine Beziehung an. Auf den ersten Bildern also romantisch. Bis zu diesem Bild.
Und er bittet sie um Dokumente und sie hat eben Zugang zu diesen Dokumenten und gibt sie dem jungen Mann weiter.
Der junge Mann hat die Frau dazu gebracht, ihm etwas zu geben. Weil er ein Spion ist.
Es endet damit, dass sie in Handschellen weinend vor Polizeibeamten sitzt.
Johannes Volkmann und sein Kommilitone schauen auf den Schaukasten. Mit dem Bild der weinenden Chinesin.
Und wir sind dann so ein bisschen kopfschüttelnd weitergegangen in Richtung Kantine.
Für Johannes Volkmann war das nicht nur irgendein Comic. Es war eine Botschaft.
Ja, es ist einfach absurd, sowas auf einem Campus hängen zu haben, nicht? Also es zeigt ja ein bestimmtes Menschenbild. Die Frage ist ja ganz entscheidend, was will man da mit seinen eigenen Studenten kommunizieren?
Es ist eine Botschaft, die ihn als Deutschen, einem Mann aus dem Westen, ganz persönlich angeht.
Welches Vertrauensverhältnis zu westlichen Personen soll damit entstehen, beziehungsweise eben auch bewusst unterbunden werden, dass es entsteht? Und deswegen, die dahinterstehende politische Absicht ist natürlich nicht zum Lachen. Aber wenn man das auf dem Campus sieht, in dieser Plumpheit, dann, finde ich, kam man da nicht umher, darüber zu lachen.
Es ist nicht das einzige Mal, dass Johannes Volkmann merkt, Chinas kommunistische Partei, sie beeinflusst alles. Besonders klar wird ihm das auch jedes Mal, wenn er in den Hörsaal kommt.
Videoüberwachung im Vorlesungssaal zu haben. Das sind alles Dinge, die eben sichtbaren Unterschied zu Deutschland darstellen.
Das muss man sich mal vorstellen. Du sitzt im Hörsaal zusammen mit vielen anderen. Du versuchst dich zu konzentrieren auf das, was Dozenten voransprechen, während an den Wänden Kameras installiert sind. Jeder im Einparteienstaat China weiß, Die Kameras sollen dafür sorgen, dass hier Disziplin herrscht. Disziplin, das soll heißen, dass sich jeder auch schön ausschließlich auf das konzentriert, was eben vorn vom Dozenten kommt. Und niemand plötzlich was Kritisches sagt, was politisch Kritisches. Die Überwachung soll Studenten davon abhalten und auch die Dozenten. Ob und wie ausgewertet wird, was die Kameras in den Hörsälen aufnehmen, wir wissen es nicht. Wichtig finde ich etwas anderes, was für uns ein klares No-Go ist, von wegen Überwachungsstaat, das ist in China ganz anders.
Ich glaube, dass sich das sehr schnell normalisiert im Alltag, nicht? Also man merkt nicht so sehr, dass man unter dieser ständigen Beobachtung ist. Sie wird einfach Teil des Alltags. Und darin liegt ja vielleicht auch ein Stück weit ein Erfolg von Überwachungssystemen, wenn sie sich anfangen, normal anzufühlen.
War es bei Ihnen auch jeder Fall, dass es sich normal angefühlt hat?
Ja, ich war ja nur ein Jahr da. Also man rechnet eben damit, dass man überall in der Öffentlichkeit und vermutlich auch mit seiner privaten digitalen Kommunikation eben umfangreich erfasst wird.
Was macht so eine Überwachung mit den Menschen? Johannes Volkmann erinnert sich an eine Unterhaltung, die er einmal mit einer chinesischen Freundin hatte. Es ging darum, ob man sich politisch engagiert. Und wie man da zum Beispiel auch Kritik ausdrücken könnte, wenn man das möchte.
Sie hat den Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Ich möchte nicht, also deutsch übersetzt, die Eier sein, die gegen den Fels geworfen werden. Also der fragile einzelne Mensch, der gegen diesen relativ unbewegbaren Fels oder Block Parteistaat geworfen wird und im Zweifelsfall daran eben dann auch zerschellt, ohne dass das einen großen Einfluss hat.
Als Einzelner zerschellst du an der Politik. Für den Politiker Johannes Volkmann sagt das viel aus über das Menschenbild in China. Daraus spricht ein Gefühl von Machtlosigkeit, Resignation, aber auch von einer Bedrohung. Der Satz ist mit ein Grund, warum er der Politik nicht traut in dem Land, das ihn ansonsten so fasziniert, warum er auch misstrauisch ist, was chinesische Technologie angeht.
Nutzen Sie WeChat hier auch in Berlin?
Nein, ich habe WeChat aus Sicherheitsgründen nicht auf meinem Handy. Ebenso wenig übrigens wie TikTok.
Das heißt, Sie machen kein TikTok?
Doch, ich habe einen TikTok-Account, aber dafür habe ich ein separates Handy.
Für TikTok kann man sich ein spezielles Handy zulegen, klar. Wenn wir aber über Huawei reden, dann geht es um mehr als nur um Handys. Es geht um Netzwerktechnologie, Solaranlagen, Windkraft und so weiter. Dafür kann ich mir als Privatperson nicht so einfach Ersatz suchen. Und damit komme ich zurück auf meine Grundsatzfrage in dieser Podcast-Folge. Wie gehen wir, wie geht Deutschland mit chinesischer Technologie um? Was machen wir mit Huawei? Um diese Fragen zu beantworten, muss man mit dieser Frau hier reden.
Mein Name ist Claudia Plattner, ich bin die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und wir kümmern uns um das Thema Cybersicherheit von und für Deutschland.
Mit Claudia Plattner geht es um die Grundfrage hier in diesem Podcast. Gefährdet Technologie wie die von Huawei unsere Cybersicherheit? Kann sie Einfallstor sein für Spionage und Sabotage? Das wird diesem Tech-Imperium schließlich seit Jahren in vielen Ländern vorgeworfen.
Ganz konkret, also wir haben viel Hardware, auch viele Systemtechnik im Bereich von Energieanlagen, also Großenergieanlagen, aber eben halt auch Solarpanels, Wechselrichter etc. pp. Da geht es natürlich darum, schon zu schauen, welche Daten gehen daraus und im Zweifelsfall halt auch, welche Kontrolle wird von außen ausgeübt und was bedeutet das auch für uns?
Claudia Plattner macht sich Sorgen, das höre ich in dem ganzen Gespräch heraus. Denn die Expertin sagt, es kann ganz schnell gehen.
Wenn ein Angreifer im System ist, kann es auch sehr schnell umschlagen. Dann liegt manchmal zwischen Spionage und Sabotage nur zwei Klicks.
Den Namen einer konkreten Firma, den nennt Claudia Plattner nicht. Aber sie sagt Folgendes.
Wenn ein Akteur eine große Verbreitung hat und auch entsprechend Einfluss auf die Geräte hat, dann kann damit natürlich auch entsprechend Missbrauch stattfinden. Das ist immer grundsätzlich möglich, deswegen ist die Vertrauenswürdigkeit der Hersteller so wichtig.
Ich verstehe das, was Claudia Plattner da sagt, wie eine klare Warnung. Die zuständige Behörde für Cybersicherheit in Deutschland sagt, Wir müssen vorsichtig sein. Aber Huawei, die Firma, um die es mir hier geht, die fühlt sich von solchen Warnungen nicht gemeint.
So, und wie ich jetzt schon mal ganz kurz erklärt habe, ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines Risikos, dass wir was auch immer in diesen Netzen tun, die ist sehr, sehr gering.
Das hier ist Carsten Senz. Ihr kennt ihn aus den letzten Folgen, der Pressesprecher von Huawei. Er hat uns zum Beispiel durch den unglaublichen Forschungscampus der Firma geführt. Die Frage, ob seine Firma ein Sicherheitsrisiko ist, die hört er seit über 10 Jahren. Und er versucht seitdem, dagegen zu arbeiten. Und ich muss sagen, er ist auch in einer komfortablen Position. Denn belastbare Beweise für Spionage und Sabotage, die gibt es tatsächlich bisher nicht. Außerdem tun wir doch viel, um transparent zu sein für euch, meint Carsten Senz.
Wir haben beispielsweise in Deutschland haben wir ein Security Innovation Lab aufgemacht in Bonn, wo beispielsweise Fachbehörden, aber eben auch unsere Kunden wirklich Einblick in unsere Technologie bekommen. Sie können sich unseren Source Code anschauen. Wir waren das erste Unternehmen aus unserer Branche, das das gemacht hat.
So ein Labor gibt es auch in England, das haben wir in Folge 2 erzählt. Warum aber ist die Skepsis in vielen Ländern trotzdem so groß? Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU und natürlich den USA.
Ja, das sind natürlich alles Dinge, die geopolitisch motiviert sind.
Für Carsten Senz ist die Sache klar. Huawei macht US-Konzernen zu sehr Konkurrenz. Für ihn ist das der wahre Grund hinter den Vorwürfen. Huawei sei ein Sicherheitsrisiko. Und ja, auch bei meinen Recherchen höre ich das immer wieder. In Wahrheit sei das eine total politische Sache. Also muss ich mit jemandem sprechen, der die größeren politischen Zusammenhänge im Blick hat. Mit Antonia Chmaidi, der Cyber-Expertin beim Mercator-Institut für China-Studien in Berlin, kurz MERIX. Ein Think Tank, der dem chinesischen Regime relativ kritisch gegenübersteht. Das, was Antonia Chmaidi sagt, klingt tatsächlich nach Huawei als Spielball der großen Politik. Aber sie meint es anders als Carsten Senz. Ihr Beispiel ist die Frage, ist Huawei dabei beim Bauen des schnellen 5G-Netzes in Deutschland? Es wurde lange diskutiert, bei 5G ohne Huawei auszukommen.
Dann hat der chinesische Botschafter in Deutschland gesagt, ja, das wäre ja ganz schlimm, wenn dann China auch deutsche Autobauer ausschließen müsste. Also da sieht man halt ganz krass diese Verquickung und dieses, man könnte es fast Zuckerbrot und Peitsche nennen.
Wenn ihr die Firma von uns rausschmeißt, dann schmeißen wir eure raus. Das klingt für mich ziemlich aggressiv. Für Antonia Chmaidi hat diese Haltung des chinesischen Regimes tiefe Wurzeln.
Das chinesische Narrativ ist, China war eine Großmacht bis zur industriellen Revolution. Und das ist der richtige Platz für China. China soll zu diesem Platz zurückkommen.
Die Volksrepublik handelt nach Plan. Bis zum 100. Gründungsjahr, also 2049, will China so stark werden wie die USA. Mindestens. Denn die Kommunistische Partei ist der Meinung, nur wenn das Land in der Welt ganz oben steht, wird das chinesische Volk ihr weiter folgen. Für die KP ist es also eine Überlebensfrage. Und sie denkt auch, das Land kann nur mit uns überleben. Denn China hat viele Jahrhunderte Chaos erlebt. Um Chaos zu vermeiden, will die Partei immer mehr Kontrolle übernehmen, auch über die Wirtschaft.
Diese Trennung von das ist Wirtschaft, das ist Politik, das ist Technologie, die gibt es in China heute de facto nicht mehr, sondern stattdessen gibt es ein Konzept nationale Sicherheit.
Seit Xi Jinping 2012 an die Macht kam, klagen viele genau darüber, auch viele deutsche Unternehmer, dass ihre Geschäfte immer mehr behindert werden, mit dem Hinweis, nationale Sicherheit. Die deutschen Unternehmen dort kennen diesen Begriff. Für chinesische Unternehmen ist die Situation noch krasser.
Dazu kommt für alle Unternehmen in China, dass es durch das nationale Sicherheitsgesetz die Pflicht zur Zusammenarbeit gibt. Insbesondere eben auch die Pflicht dafür, dass wenn jetzt zum Beispiel das Ministerium für Staatssicherheit auf einen zukommt und sagt, ich brauche diese Daten, dass man die abgeben muss.
Und hier schließt sich der Kreis zu Huawei. Weil genau davor ja viele deutsche Politikerinnen und Politiker Angst haben. Dass über Huawei-Technologie theoretisch das chinesische Regime Zugriff haben könnte. Zum Beispiel auf europäische Daten. Erinnert ihr euch noch an die erste Folge? Da habe ich den Huawei-Pressesprecher genau danach gefragt.
Also man kann ausschließen, dass Huawei europäische Daten an chinesische Behörden weitergibt.
Ja.
Ganz klar, ein Wort.
Ja.
So, jetzt habe ich beide Positionen gehört. Tiefes Misstrauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Argument belastbare Beweise, dass dieses Misstrauen auch begründet ist. Die gibt es doch gar nicht. Was heißt das jetzt für mich? Es gibt da noch was. Einen Fall, der für mich in der Huawei-Recherche ganz entscheidend ist. Und bei dem klar wird, es geht um viel mehr als nur um Daten. Es geht um die Frage, wie moderne Technik für politische Zwecke eingesetzt werden könnte. Es geht um Xinjiang, die Provinz im Nordosten Chinas, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Seit Jahrzehnten kommt es dort zu blutigen Unruhen zwischen dem chinesischen Regime und den Uiguren. Peking sagt, viele von ihnen sind Terroristen. Vor 10 Jahren ließ Peking in Xinjiang riesige Umerziehungslager errichten, in denen Hunderttausende von Uiguren eingesperrt wurden. Ehemalige Häftlinge berichten von Folter. Peking dagegen sprach von Zentren für berufliche Weiterbildung. International war das Ganze ein riesiger Skandal.
In den Internierungslagern in der Provinz Xinjiang herrschen Zwang und Unterdrückung. Mindestens 1 Million muslimische Uiguren sollen dort festgehalten werden, gegen ihren Willen.
Ein Entkommen ist kaum möglich, die Anweisungen dazu sind strikt.
Und was hat das Ganze jetzt mit Huawei zu tun? Ein wichtiges Geschäftsfeld von Huawei ist Überwachungselektronik, zum Beispiel im Straßenverkehr. Aber eben auch in Xinjiang, der Provinz, wo die Uiguren leben. 2018 testet Huawei zusammen mit einer anderen Firma ein neues KI-System zur Gesichtserkennung. Dutzende Funktionen. Darunter folgende 2.
Test über Erkennung auf der Basis von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und Gesichtswinkel erfolgreich.
Das hier ist ein Zitat aus einem Dokument, das die Washington Post 2020 publik gemacht hat. Es geht in dem Dokument um eine automatische Gesichtserkennung von Uiguren. Wieder ein Skandal. Denn klar, die Frage steht im Raum, wofür könnte diese automatische Gesichtserkennung denn genutzt werden?
Tracking and persecuting China's Uyghur minority with AI is big business for China's biggest tech companies. This document proves Huawei's direct planning and participation in this racist software.
Der Skandal trifft diesmal direkt Huawei und er hat Folgen. Der französische Fußballweltmeister Antoine Griezmann will werbetechnisch ab sofort nichts mehr mit der Firma zu tun haben.
Wegen des starken Verdachts, dass das Unternehmen eine auf Gesichtserkennung beruhende Uigurenwarnung entwickelt hat, beende ich mit sofortiger Wirkung meine Partnerschaft,
schreibt er. Und er fordert Huawei auf, zu handeln.
Sich nicht darauf zu beschränken, die Vorwürfe zu bestreiten, sondern die massenhafte Repression in Xinjiang zu verurteilen und sich für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen.
Sein Insta-Post dazu erreicht damals mehr als 30 Millionen Follower. Wir schreiben an Huawei, wollen wissen, ist der Prüfbericht echt? Huawei bestätigt uns das. Sie sagen aber, die Software war von einem anderen Unternehmen. Ihre Cloud wurde zu diesem Test nur genutzt. Diese Antwort bedeutet für mich, ja, unsere Technik ist verwendet worden. Aber wir sind nicht schuld.
Wir haben den Einsatz von Technologie zur Diskriminierung schutzbedürftiger oder marginalisierter Gruppen nicht unterstützt und werden dies auch niemals tun.
Ich will von Huawei auch wissen, ob das KI-Kamerasystem jemals verkauft wurde oder aktuell eingesetzt wird. Auf beide Fragen antwortet Huawei nein. Was sagt mir dieser Fall mit der Gesichtserkennung der Uiguren? Für mich ganz persönlich ist es undenkbar, dass sich irgendein chinesischer Staatsbürger in der Volksrepublik direkten Anweisungen aus Peking erfolgreich widersetzen könnte. Und auch kein so mächtiges, privat geführtes Unternehmen wie Huawei. Denn der chinesische Einparteienstaat, ist eben grundsätzlich darauf angelegt, dass der Wille der kommunistischen Partei die letzte Instanz ist, mit absoluter Macht seinen Willen durchzusetzen. Ihr erinnert euch, der einzelne Mensch, der ist wie ein Ei, das gegen den Felsen geschleudert wird. Das ist eine harte Realität. Auch bitter für mich, ganz persönlich, die dieses Land China ja liebt, mit vielen so tollen Menschen, voller faszinierender Überraschungen. Und nicht nur mir geht es so. Johannes Volkmann, er kennt dieses Gefühl auch.
Ich glaube, man entwickelt einen differenzierten Blick auf China, wenn man mit offenen Augen durch das Land geht. Einerseits die Faszination für das Land und auch die Begeisterung für die Kultur.
Er persönlich ist immer noch China-Fan. Aber als Politiker hat er eine klare Meinung.
Auf der anderen Seite muss man eben klar erkennen, dass es sich bei China um einen Parteienstaat handelt, der von einer kommunistischen Partei geführt wird, die eindeutig nicht nach unseren Verständnissen von Rechtsstaatlichkeit, persönlicher Freiheit und Demokratie agiert. Und dass deswegen die persönlichen Bürgerrechte einen viel geringeren Stellenwert im politischen Alltag haben, als das bei uns der Fall ist.
Er schaut mich an in seinem Abgeordnetenbüro, richtig staatsmännisch.
Ich glaube, es ist gut, ohne Naivität auf China zu blicken.
Ja, es hat sich in der China-Politik Deutschlands einiges geändert in der letzten Zeit. Beschlossen ist, Huawei soll aus allen Teilen des schnellen 5G-Netzes raus, die für die Sicherheit unserer Daten wichtig sind. Bis 2029. Damit zieht Deutschland nach. Andere Länder haben das schon früher beschlossen. Und Johannes Volkmann will politisch noch weitergehen.
Ich glaube, wir sollten uns sehr grundsätzlich Gedanken machen über die Verwundbarkeit unserer kritischen Infrastruktur. Dazu gehört die Energieerzeugung, genauso wie Smart Homes, weil am Ende des Tages ist es ja eine grundrechtsrelevante Frage für Bürgerinnen und Bürger, wenn Daten aus dem hochpersönlichen Umfeld des Privathauses aus Europa abfließen.
Das soll nicht heißen, dass Johannes Volkmann einen kompletten Cut mit China fordert. Er will weiter zusammenarbeiten, eben wo Interessen matchen, beim Bekämpfen des Klimawandels zum Beispiel. Da haben beide Länder ähnliche Ziele. Aber er hat auch die eine große Angst, die ich schon bei einigen Politikern erlebt habe.
Was wäre denn, wenn es morgen zu einer ruckartigen Unterbrechung der Handelsbeziehungen zu China kommt, beispielsweise durch eine Eskalation in der Taiwan-Frage?
Da ist wieder der Elefant im Raum, die Taiwan-Frage. Sie könnte die Welt, wie wir sie kennen, ins Wanken bringen. Die Insel Taiwan vor der chinesischen Küste, sie wird seit Jahrzehnten demokratisch regiert, also nicht von der kommunistischen Partei. Aber aus Sicht der Volksrepublik China gehört Taiwan zu ihrem eigenen Staatsgebiet. Also eine heikle Situation. Taiwan wird deshalb nur von wenigen Ländern offiziell anerkannt. Nicht von uns. Und auch nicht von den USA, die militärisch Taiwans Schutzmacht sind. Eine Eskalation der Taiwan-Frage wäre, wenn die Volksrepublik Taiwan angreifen würde. Oder auch nur den Seeweg dorthin blockieren würde. Denn durch den laufen international extrem wichtige Schiffsrouten. Die Folge wäre, ein großer Teil des internationalen Handels läge flach. Wichtiges Hightech wäre für uns nicht mehr greifbar. Ganz zu schweigen von dem Risiko, dass es einen größeren Krieg geben könnte. Und jetzt also zurück zu meiner ganz großen Frage in diesem Podcast. Wie sollen wir also vor diesem ganzen Hintergrund mit Huawei umgehen? Johannes Volkmann hat diese Frage für sich schon beantwortet.
Die gesamte Lieferkette, Produktion, Installation, Wartung, sollten grundsätzlich in Händen von vertrauenswürdigen Zulieferern liegen.
Johannes Volkmann spricht hier von Windrädern, Solaranlagen, 5G-Netzen, die gesamte kritische Infrastruktur.
Und ich glaube nicht, dass Huawei diesen Sicherheitsstandards genügen kann.
Ist das Tech-Imperium Huawei nun eine Gefahr für uns oder nicht? Das wollte ich in diesem Podcast klären. Ich war in Shenzhen im Herz der Firma, habe mit vielen Menschen gesprochen, die mir erklärt haben, wie Huawei zu so einem Tech-Imperium werden konnte. Mit welchen Methoden? Seit über 10 Jahren recherchiere ich immer wieder zu Huawei. Schon am Anfang war es so, dass Experten Technologie von Huawei zwar verdächtig fanden, aber gleichzeitig konnten sie keinen belastbaren Beweis bringen, dass Huawei uns tatsächlich abschöpft oder gar abschalten will. Aber wie ist es mit dem Einfluss der Pekinger Politik auf dieses Tech-Imperium? Huawei hat mit dazu beigetragen, dass spezielle Gesichtserkennung für die Überwachung der Uiguren getestet wurde. Das zeigt mir, es ist nicht denkbar, dass sich eine chinesische Firma politischen Vorhaben der Regierung widersetzt. Deshalb teile ich die Meinung von Johannes Volkmann und vielen China-Experten. Es ist einfach sicherer, wenn wir bei unserer kritischen Infrastruktur sehr streng darauf achten, dass Technik nicht irgendwann gegen uns selbst verwendet werden kann. Wir dürfen nicht naiv sein, auch wenn ich hoffe, dass China, dieses Land, das ich immer lieben werde, auch unser Partner bleiben wird. Nicht nur unser Rivale und nie unser Feind werden wird. Das war China Games, das Imperium Huawei. Ein Podcast von Astrid Freieisen. Redaktion Birgit Frank, Stefan Meining und Andrea Kister. Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Tim Höfer. Distribution Kerstin Ammermann und Pola Natusius. Grafik Luzi Priller. Projektkoordination Florian Nöbauer. Redaktion 11KM Stories Christiane Glass und Jasmin Klofter. China Games ist eine Produktion des BR für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche des ARD-Politikmagazins Report München findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Fragt ihr euch manchmal auch, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, was das alles mit euch zu tun hat? Dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, stellt sich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Darf ein Arbeitgeber seine Beschäftigten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Wie genau soll der neue Wehrdienst aussehen? Was will die Regierung bei der Pflegeversicherung ändern und muss ich bald mehr zahlen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Das ist spannend und bietet neue Einblicke. Hört doch mal rein. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.